Leute, 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 willkommen zurück bei Game Changers. Es ist die letzte Folge des Jahres 2025 und unsere 87. Folge.
Damn, Jakob. Ja. Getting up there, man.
Wir haben wie immer eine gute für euch geplant. Wir reden natürlich über Jakob und die Texans, Alter, die hier abräumen sind, jetzt 8 Games hintereinander gewonnen haben. Dann wollen wir gleichzeitig noch ein bisschen Revue passieren lassen. Die 2025er Saison. So, was waren die Hard Takes in die Saison reingekommen und wo stehen wir jetzt? Wir wollen ein bisschen über Pro Bowl reden. Was waren vielleicht da ein paar Überraschungen? Wer wurde gesnubbt? Coach of the Year steht an. Da sind einige Kandidaten, die heiß sind und wir reden drüber. Das und einiges andere haben wir heute zu diskutieren. Und ja,
das und einiges mehr.
Und das und einiges mehr. Seid gespannt. Alright, Jakob, erzähl mal, Alter. Wie geht's dir, Mann? 8 Siege hintereinander. Wir stehen bei 11-5. Playoffs sind gesichert. Erzähl, Alter, wie ist die Stimmung? Wie ist Morale, Alter, im Lockerroom bei den Texans?
Ja, also Morale ist erstmal sehr gut.
Sehr hoch.
Wir haben den Lockerroom jetzt schon ein paar Tage nicht gesehen. Tatsächlich war das Spiel am Samstag und wir haben Sonntag, Montag, jetzt Dienstag, 3 Tage am Stück praktisch frei gehabt.
Nein, du musst hat natürlich er richtig gegönnt, ne?
Victory, Mann. du musstest natürlich liften, du musstest natürlich dich ein bisschen um deinen Körper kümmern, aber alles auf einer freiwilligen, auf einer Need-to-Know-Basis und das war sehr, sehr cool. Für die Jungs hat es mich riesig gefreut. Ich meine, wir hatten das wahrscheinlich wichtigste Spiel der Saison und das klingt für uns Texans jetzt natürlich ein bisschen komisch, weil wir hatten die wichtigsten Spiele der Saison jetzt 8 Wochen hintereinander.
Ja.
Aber ja, wir hatten das wichtigste Spiel der Saison, wo die gesamte Saison sozusagen jetzt darauf hingearbeitet hat. Win and you're in an einem Samstag in Los Angeles. Das heißt, eine kürzere Woche, einen Tag weniger Vorbereitung. Du spielst auswärts, du spielst in einer anderen Zeitzone. Genügend Gründe, weswegen du Ausreden finden kannst, dass du vielleicht nicht dein bestes Spiel machst, aber die Jungs haben komplett durchgezogen, haben performt und haben den Dub mit nach Hause genommen, Offense, Defense, Special Teams, alle haben ihr Ding gemacht und ja, Mann, wir sind drin.
Ihr seid drin, Mann! Und ich schaue mir das tatsächlich gerade an, ihr seid auf Platz 5 in der AFC. Das heißt, also so wie das läuft, ist die 4 Division Winners sind 1-4, kommt auf den Record natürlich drauf an. Und ihr seid der nächstbeste Record. Habt die Chargers überholt, die auch 11-5 sind. Ich glaube, ihr habt einen besseren In-Division-Record. Alter, crazy, Mann.
Ja, man.
Aber erzähl mal den Leuten so, was diese Woche erstmal der Opponent, der ansteht, und dann gleichzeitig, was da so die Implications sind, wo man noch landen könnte. Ich glaube, ihr habt noch eine Chance auf sogar den Division-Sieg, ne?
Genau, die große Entscheidung für uns ist, was in Jacksonville passiert. Also Jacksonville ist in unserer Division, die Titans sind in unserer Division. Die spielen jetzt am Sonntag nochmal gegeneinander. Mhm. Und wenn die Titans es schaffen sollten, zu überraschen und die Jaguars zu schlagen, dann haben wir tatsächlich noch die Möglichkeit, glaube ich, die Division zu gewinnen, wenn wir unser Spiel auch gewinnen gegen die Colts am Wochenende. Das heißt, da ist noch was drin. Natürlich musst du das Ganze auch realistisch ansehen und einfach sagen, hey, die Titans waren tatsächlich jetzt wahrscheinlich das Team, das am wenigsten eine Chance hat, Jacksonville nochmal zu stoppen, weil Jacksonville wirklich auch on the roll ist.
Ja, Jacksonville, du glaubst es, Bruder. Du hast gesehen, was letzte Nacht passiert ist, Mann. Die Falcons haben, weißt du, da zerlegen die Rams, weißt du, die NFL, Mann, du weißt nie.
Das ist true, das ist true. Du weißt es nie. Ich sage nur, die Wahrscheinlichkeit ist gering. Aber falls es klappen sollte, dann müssen wir einfach nur Business handeln gegen Indy. Und wir gewinnen tatsächlich sogar noch die Division. Wenn Jacksonville das Spiel gewinnen sollte, dann geht es bei uns nur darum, okay, wo landen wir am Ende, mit wem werden wir sozusagen gematcht. Also wenn wir, glaube ich, gewinnen, dann ist es vielleicht wahrscheinlicher, dass wir gegen den Gewinner aus der AFC North spielen. Wenn wir verlieren, dann ist irgendwie jemand anderes. Genau, aber so sieht unser Picture aus. Und dementsprechend sind jetzt natürlich die Überlegungen, wie wir dieses Spiel angehen, wir haben
sind da Diskussionen so drüber, also über vielleicht Leute sitzen oder wie nennt man das, also resten, also ausruhen lassen.
Ich bin mir sicher, das sind alles Gespräche, die unsere Coaches natürlich führen, einfach weil hinter dem Hintergrund, dass du einige Leistungsträger hast, die einen Tick angeschlagen sind, würde ich sagen, vom letzten Spiel. Und ich sage es jetzt nicht als jemand, der irgendwie den Injury Report oder sowas gelesen hat. Ich einfach nur als ich das Spiel angeschaut habe, habe ich einige Szenen gesehen, wo Jungs liegen geblieben sind, rausgegangen sind und dann vielleicht ein bisschen später wieder ins Spiel eingestiegen sind. Es sind alles Leute, die du für einen Playoff-Push wirklich brauchst. Und wenn es Spiel am Ende nur darum geht, gegen wen du spielst, dann ist es vielleicht eine Überlegung, so wie ich bis jetzt D'Amico erlebt habe, kann ich mir nicht vorstellen, dass der irgendwie halbe Pumpe geben wird. Also der wird nicht irgendwie sagen, jetzt okay, wir machen es mal irgendwie einen halblang oder sowas, besonders nicht, weil es ein Heimspiel ist auch noch. Aber ja, wir werden sehen, wie es diese Woche dann gameplanmäßig aussieht.
Ja, auf jeden Fall. Ich würde gerne deine Meinung dazu hören, Spieler sitzen zu lassen. Interessant dazu, Sean McVay wurde gestern gefragt, nachdem sie gegen die Falcons verloren hatten, was sein Plan ist für nächste Woche. Weil ich glaube, die Rams können ihr Seeding, glaube ich, nicht mehr verbessern oder kaum. Und also die könnten natürlich Stafford, Puka, die ganzen Jungs sitzen lassen und sich auf die Playoffs zu konzentrieren. Aber er meinte, nee, absolut nicht. Jeder wird spielen. Die brauchen das. Wir müssen besser werden. Weißt du, und da sind halt so zwei Philosophien. Einmal sagst, hey, ich will, da ist ja auch immer die Gefahr, hey, du wirst ein bisschen rusty über die, wenn du für zwei Wochen kein Football spielst. Gleichzeitig ist aber auch der Gedanke da so, hey, du kannst zwei Wochen deinem Körper ein bisschen Ruhe geben. Wie siehst du das?
So gerne ich die Ruhe den Jungs, die auch wirklich jetzt viel gespielt haben, gönnen würde, glaube ich tatsächlich als Mannschaft, so von der Mannschaftspsychologie und Energie, ist es, glaube ich, schlecht für dich, wenn du so eine Woche dir Pause gönnst. Weil so in diesem Football-Modus drin zu sein, das ist so ein, das ist wie ein Rennauto, weißt du, wie so ein Formel-1-Auto, weißt du, da wird jede Woche ein bisschen was getinkert, hier wird eine Schraube ein bisschen angezogen, da ein bisschen was gelockert, hier was ein bisschen noch verändert, sodass du die Top-Leistung Lab für Lab bringen kannst. Und ähnlich ist es als Mannschaft und für dich als Spieler. Du musst so in diesem Modus drin sein. Weißt du, du tinkerst da rum, du tust Rehaben und machst dein Ding, weil du eben jeden Sonntag diesen Moment hast, wo du weißt, da muss sich die Leistung zeigen. Und wenn du da so die Luft rauslässt, dann ist es, glaube ich, schwer, die Luft dann wieder reinzubekommen in der Woche, wenn es dann wirklich zählt. Weißt du, du kannst nicht an- und abschalten, wann du jetzt Performer bist. Entweder du bist Performer oder du bist kein Performer.
Ja. Nee, bin ich bei dir, Mann. Es ist schwierig, man, die Leute können es vielleicht so gar nicht nachvollziehen, weißt du, denkst, ja klar, so eine Woche raus, das macht ja keinen Unterschied, aber es ist, du bist einfach in so einer Routine drin, weißt du, und einfach diese Raps sind so wichtig, vor allem diese Full-Speed-Game-Raps, die du ja während der Woche im Practice gar nicht mehr bekommst, weißt du, und das bereitet dich, ich denke, also von meiner Meinung auf jeden Fall, du musst spielen, musst du das ganze Game spielen, vielleicht nicht, aber auf jeden Fall, du brauchst qualitativ hochwertige Raps, um dich die folgende Woche auf die Playoffs vorzubereiten und ready zu sein, weißt du? Also, ja, bin ich komplett bei dir. Ja, cool, lass ein bisschen in den Review einsteigen von 2025. Und ich habe hier ein paar ganz gute, wo habe ich das denn? Hot Takes
vom Anfang
der Saison, genau. Wo habe ich die denn, ey? Schau mal an.
Bisschen Abrechnung mit dem ganzen Scheiß, den wir am Anfang vom Jahr gelabert haben.
Ja. Aber das sind tatsächlich eher so allgemeine Hot Takes, weißt du? Und der biggest one natürlich ist, die Liga ist komplett aufgeteilt. Du hast deine Contender und dann ist der so bottom row, weißt du? Und du hast natürlich in die Saison reingegangen, ganz klar, du hast deine Favoriten, du hast deine Chiefs, du hast deine Ravens, du hast die Lions, die ein krasses Team hatten die Jahre davor, in der NFC, die Niners und wer schießt mich tot, alle möglichen. Und jetzt, wenn du dir die Saison anguckst, das war, glaube ich, die NFL war noch nie so eng, im Sinne von, wo Teams, die keiner auf dem Schirm hatte, auf einmal Contender sind, auf einmal mit oben spielen. Schau dir die Patriots an, schau dir die Broncos an. Und meine Frage, woran liegt das? Weißt du, was hat wirklich den Unterschied dieses Jahr gemacht, wo du sagst, hey, ist das Coaching besser geworden? Sind die Contender schlechter geworden? So, was genau hat denn dieses Jahr den Unterschied gemacht, dass wir so eng wie noch nie die Competition in der NFL gesehen haben?
Das ist natürlich eine spannende Frage. Ich glaube natürlich, die Special Teams haben da eine Rolle gespielt. Ich glaube, dieses Kickoff-Return-Ding. Ich glaube einfach, diese Kickoff-Return-Änderung hat die Percentages verschoben. Weißt du, ich meine, diese Drive-Starts und sowas, die Offense ist öfters in Situationen, wo du einen längeren Drive-Start hast oder du hast einfach mehr Randomness in den Spielen, weil du mehr Kickoff-Returns hast, die wirklich returned werden. Mm. Und ich glaube, wir haben auch mehr allgemein Kickoff-Return-Touchdowns gesehen. Die Kicker sind immer besser geworden. Die Jungs kicken mittlerweile von der 50-Yard-Line. Ja, das heißt, wenn du einen Touchback hast, dann kriegst du den Ball in der 35, dann brauchst du nur noch, sagen wir, 20 Yards, zwei First Downs und du bist in Kickoff, in Field Goal Range. Ja? Das heißt, das sind alles Sachen, die irgendwie mit den Punkten spielen. Dann, glaube ich, haben wir tatsächlich einfach Moves gesehen bei den Mannschaften, die als Contender immer gesehen wurden, die sie verletzt haben. Also ich glaube, wir sehen einfach, hey, du kannst als talentierte Mannschaft nicht unbedingt die Ownership und Front Office Decisions wettmachen, die getroffen werden. Ja, also wir hatten verschiedene Vertragsdisputes gesehen und Unstimmigkeiten und sowas bei Mannschaften, die eigentlich Contender sein sollten. Manche Mannschaften haben vielleicht nicht reloaded, so wie sie reloaden sollten, haben sich nicht jünger aufgestellt und sowas, haben an ihren alten, älteren Veterans festgehalten. Und ich glaube, die Sachen haben sich alle einfach über den Lauf der ersten 8 Wochen oder sowas rausgestellt. Und dann kommst du ganz schnell in ein anderes Fahrwasser. Ja? Das ist ja so ein Football, so ein Momentum-Ding.
Ja,
das heißt,
ja.
Eine jüngere Mannschaft kriegt Momentum auf einmal, kämpft sich nach oben, eine Mannschaft, die wir lange als Contender gesehen haben, verliert im Momentum und auf einmal sieht die Liga komplett anders aus.
Mhm. Ganz ehrlich, ich weiß auch nicht genau, was der Grund ist, aber ich finde es von einer Fanperspektive finde ich so gut. Einfach, dass du nie genau weißt, wer wirklich das Ding gewinnt und jeder kann jeden schlagen, jeden an jedem Sonntag und das macht es einfach so die beste Liga der Welt, in meiner Meinung, einfach weil es eben so das Ganze so spannend hält, aber ja, keine Ahnung, gut, zu deinem Punkt. Ich denke, die neue Special Teams oder Kickoff Rules und Kickoff Return, ich glaube, das auf jeden Fall zielt mit rein, weil wir haben, glaube ich, so viele Returns wie noch nie gesehen. Die Kicker sind unglaublich, ich weiß nicht, was da passiert ist, dass das 55 plus fast schon Standard jetzt ist, ne? Mhm. Und dann, und dann viele Offenses spielen natürlich auf einem kurzen Feld dadurch. Und ja, also das ist auf jeden Fall ein interessanter Punkt, aber. Das ist auf jeden Fall was, wo ich denke, hey, damit hat niemand gerechnet, so in dem Sinne, weißt du?
Ja. Wer war denn dein Preseason-Favorite oder dein Early-Season-Favorit so für den Super Bowl? Kannst du dich daran noch erinnern?
Was habe ich denn gesagt? Ich weiß mein Dark Horse, ich hatte die Bears. Ich hatte die Bears gesagt, weil ich fand, was die in dem Draft gemacht hatten, krass. Die haben krass O-Line geholt, die hatten krasse Free Agents reingeholt und mit Ben Johnson, ich war ein Fan davon. Aber so overall Favorit, was hatte ich denn gesagt? Da müssen wir nochmal in die alten Folgen reingehen.
Ja, aber das ist immer das Ding. So, ich kann mich auch nicht mehr dran erinnern, aber es ist auch funny, weil so dein Eindruck von Mannschaften und sowas sich jetzt einfach komplett verändert hat, dadurch, was passiert ist.
Ja,
so,
ja.
Genau, vor einem Jahr, ich hätte bestimmt so gesagt, auf der AFC-Seite, die Mannschaften, von denen alle geredet haben, wie üblich, Ravens, Bengals, Leute haben allgemein, glaube ich, von der AFC North als so eine Mörder-Division geredet. Absolut. Ja, dass die übel krass, jede Mannschaft übel krass sein soll. Sogar die Browns mit Myles Garrett zurück und jetzt neuen Quarterbacks am Start und sowas. Da wurde, glaube ich, da viel Hype, der jetzt eigentlich der gegen die Wand gefahren wurde. Also es ist wahrscheinlich die schwächste Division eigentlich in der AFC.
Ja, yeah, absolut.
Gut, wen gab es noch? Du hattest die Storyline Running Backs. Running Backs, ja, allgemein.
Da wollte ich auch gleich reinsteigen. Soll ich direkt mal gehen? Mein Hot Take dazu ist, Der Running Back ist ersetzbar. Aber hey, hier ist die Realität. The Workhorse is back, Alter. Teams mit einem krassen Running Back, mit einem Superstar Running Back, sind die prozentual gesehen die Teams, die in den Playoffs sind. Wir reden McCaffrey. Alter, hat der einen Workload. Aber schau sie dir an, der trägt das komplette Team von Verletzungen, Quarterback auf the Tight End, auf Stars in auf the Defense. Aber der packt das Team alleine auf seinen Back. McCaffrey, was dieses Jahr gemacht hat, wir reden von MVP. Ich weiß, er ist nicht wirklich in der Konversation, aber was er riesen Load getragen hat von diesem Team, hat er verdient es auf jeden Fall. Du hast Players wie Jahmyr Gibbs, absolutes Workhorse. Bijan Robinson, was der letzte Nacht gemacht hat, 195 Rushing Yards, was weiß ich, wie viele Receiving Yards. Crazy, Mann. Und schlägt eine gute Rams-Defense, weißt du, fast im Alleingang. Und das zeigt einfach so, ja, so ein bisschen in die Saison reingegangen, so, ja, Running Backs sind so ein bisschen, sind ersetzbar, die zahlt die als letztes. Aber ich glaube, diese Saison 2025, wir haben schon öfter angesprochen, aber ich glaube, der Running Back ist wirklich back. Weißt du, dass du brauchst einen Elite Running Back und du brauchst ein krasses Running Back Game, weil das setzt deine Offense ab für alles Mögliche. Das Running Game ist für öffnet das Passing Game und Protection und alles, was da reinzählt. Also das finde ich ein Ding von 2025, was du gemerkt hast, hey, mit einem krassen Running Back hast du eine Chance, Games zu gewinnen.
Ich würde tatsächlich ein bisschen vom Running Back mehr aufs Running Game gehen. Also ich glaube, du musst den Ball rennen können. Das ist auf jeden Fall ein großes Ding zurzeit. Du brauchst die Time of Possession. Du musst das Spiel kontrollieren können. Aber ich würde ein bisschen so von den individuellen Running Backs weggehen, weil tatsächlich, wir haben ein paar krasse Performances gesehen. Ich meine, letztes Jahr, du hattest Saquon Barkley, der ist dieses Jahr ein bisschen so unter dem Radar geflogen, aber hat eigentlich ja trotzdem einen stabilen Job gemacht. Derrick Henry war letztes Jahr auch eine Riesennummer, dieses Jahr ein bisschen am Struggeln, mehr Fumble gehabt, es lief alles nicht so gut bei den Ravens. Und dann die Person, die es wahrscheinlich am besten zeigt für mich, ist der Kollege von den Colts. Was ist sein Name? JT?
Jonathan Taylor.
Jonathan Taylor, der die ganze Liga on notice gesetzt hat, für die ersten, würde ich sagen, 8 oder 10 Spiele oder sowas. Aber als dann der Moment kam, wo die eine Quarterback-Verletzung hatten, wo jetzt wirklich eigentlich alles nur noch an deinem Running Back oder deinem Running Game liegt, hat er zwar weiter stabil performt, aber er konnte auch nicht den Verlust von Daniel Jones wegmachen. Mhm. Das heißt, für mich ist das gleichzeitig so ein bisschen die Antithese dazu, dass du auf einer Seite, ja, du brauchst ein Running Game, aber du kannst es, glaube ich, nicht nur an einem Running Back festnageln, sondern du musst einfach Wege finden, den Ball zu laufen.
Aber da ist, ich denke, dass McCaffrey das Gegenargument hätte. Brock Purdy war 6 Spiele verletzt, George Kittle 5 Spiele verletzt, Number One Receiver Ayuk hat nicht ein Game gespielt dieses Jahr, Ricky Pearsall 5 Games gemisst, Left Tackle Trent Williams war letztes Game raus, ich glaube, er hatte davor auch ein paar gemisst. Alter, Verletzung, du siehst, was da auf der Defense passiert, Nick Bosa raus, Fred Warner raus fürs Jahr, der First Round Pick Michael, ich weiß nicht genau seinen Namen, raus fürs Jahr. Verletzungen ohne Ende. Die haben eine Chance, dieses Wochenende den Number One Seed in der NFC klar zu machen. Ja, 12-5 Record, Alter, weißt du? Und ich gebe so viel Credit an natürlich Shanahan, aber Alter, wie viele Meilen die auf Christian McCaffreys Back packen, es ist crazy, Mann. Ich weiß nicht, ob du das Game gesehen hast, Mann. Der Typ ist absolut, der ist die Number One Option, egal im Running Game, Pass Game.
Ich glaube, da hast du was angesprochen. Sein Value ist ja eben genau das. Er ist nicht nur, klar, er läuft den Ball besser wie viele andere und er ist super reliable im Run-Game. Aber er gibt dir auch diese Pass-Game-Flexibility. Und das ist ja so ein bisschen dieses Shanahan-Ding, dass du eben bestimmte Pass-Plays fast wie Run-Plays benutzen kannst, weil die so hochprozentig sind, dass du das Completions kriegst. Und ich glaube eben, also ich glaube, du kannst eben dich nicht nur an einem Running Back festnageln als dein End-All, Be-All. Ja, du brauchst eine Balanced Attack, du brauchst jemanden, auf den du dich verlassen kannst, wie ein Christian McCaffrey. Aber ein Christian McCaffrey alleine reicht auch nicht. Riesen-Credit an die 49ers. was sie geschafft haben, trotz ihren Verletzungen und mhm. durch mit dem also mit rotierenden Quarterbacks, rotierenden Castern, Receivern etc. Ist auf jeden Fall krass. Aber ja, ich denke mir, diese Running Back Diskussion wird noch eine Weile in der Liga hin und her gehen. Ich glaube generell Tendenz ist gerade, dass die Liga mehr in eine Richtung wieder geht, wo so eine wo du eine ausgeklügelte Running Attack brauchst. Also ein bisschen mehr so wie früher, dass du, keine Ahnung, 2-3 Tight Ends da rausschickst, dass sie so dieses Spiel spielt, weißt du, weil die Defenses halt einfach wieder nochmal einen Schritt nach vorne gemacht haben.
Ja, also denkst du, also von der Value her, wo ist der Running Back? Wo siehst du den? Also sollst du den Running Back bezahlen? Denkst du, der Markt ist, wo er sein soll?
Ich würde tatsächlich mittlerweile einen Running Back, der mir Pass-Game-Value auch geben kann, so wahrscheinlich besser oder eher bezahlen wie manche von den Wide Receivern. Ich finde, von den Wide Receivern haben wir jetzt in letzter Zeit mehr Fälle gesehen, wo Leute einen riesen Bag bekommen haben und dann aber effektiv dem Team nicht helfen konnten. Ja, also Ayuk hast du angesprochen bei den 49ers, ist eine Sache. Ich fand auch bei den Vikings zum Beispiel. Ich weiß nicht, wie
Justin Jefferson an.
Jefferson sein Vertrag aussieht, aber er war effektiv und das ist nicht seine Schuld. Er konnte nicht dem Team viel helfen, weil du jemanden halt brauchst, der ihm den Ball zuwirft.
Perfekt. Und ich meine, das ist das perfekte Argument, weil Justin Jefferson macht, was ist das, 35 Millionen pro Jahr. Mhm. Aber deine Produktion hängt ab von der Quarterback-Position. Einem Running Back kannst du oftmals den Ball einfach geben und sagen, ja klar, du brauchst einen Line, der für dich blockt, aber viele von den Jungs machen Dinge, die machen, ermöglichen einfach Plays. Schiss, wenn ich mir Bijan gestern angucke, wie viele Leute der aussteigen lässt, weißt du, weil er einfach ein individuelles Talent hat, Leute zu missen und Tackle missen zu lassen. Da finde ich, die Value ist mehr bei der Running Back-Position als für Receiver.
Ich könnte mir auch vorstellen tatsächlich, dass wir von diesen Kategorien ein bisschen mehr weggehen. Also so ein Bijan Robinson ist ja auch jemand, den du extrem flexibel einsetzen kannst. Mhm. Und ich glaube, wenn du diese Leute hast, die diese Kategorien ein bisschen verwässern, dann können die auch bezahlt werden, wie wenn die in beiden Kategorien stehen. Weißt du, Fuß im Wide Receiver Markt haben und dass du so ein bisschen eine Balance findest. Aber ja, insgesamt geht der Preis für Running Backs, glaube ich, nach oben wieder. Also wir haben den Tiefpunkt von Running Back Salaries, glaube ich, erlebt und ich glaube, das Ding wird wieder Tendenz nach oben gehen über die nächsten Jahre.
Ja, muss auf jeden Fall. Dann das nächste Ding, würde ich sagen, wäre Defense Wins Championships ist zurück. Ich glaube, das war so ein Ding 2025, die letzten paar Jahre, du hast einfach gesehen, hey, Teams haben viel in ihre Offense investiert. Hat angefangen mit vielen Offensive Coordinators, junge Minds, die da krasse Plays reinbringen und dann natürlich payst du Quarterback, Receivers Unmengen an Geld. Und man hat es dieses Jahr wieder gesehen, wenn man sich die Tabelle anguckt, in der AFC, Nummer 1 Team im Augenblick, die Broncos, Number 2 Patriots, Jacksonville Texans, ihr alle Top Defenses. Du schaust dir NFC an, Seahawks, Top Defense. Bears, stabile Defense. Eagles, Top Defense. Niners, Middle of the Line, aber auch Defense. Das ist alles Defense-lastige Teams, weißt du? Und es zeigt einfach wieder, das Rezept zu gewinnen in dieser Liga ist wirklich, dass du eine stabile und solide Defense hast. Und ich denke, dieses Jahr mehr als jedes hat gezeigt, wie wichtig das ist. Und ich meine, wenn man von Number One Defense redet, dann natürlich die Texans sind da ganz oben mit dabei. Du als Offenspieler erzähl, wie wichtig ist es, eine krasse Defense zu haben?
Es fühlt sich auf jeden Fall so an, wie wenn die Matrix sich gerade verändert hat. Du hattest ein paar Jahre jetzt, wo so diese Shootouts am Gewinnen waren. Bengals, wir ballern so viele Punkte drauf, dass es egal ist, wie viel du scorst. Genau. Chiefs, wir scoren jeden Drive. Es ist egal, was ihr macht. Wenn du nicht Minimum 30 Punkte machen kannst, dann verliert ihr. Ja. Diese Ära scheint gerade zu Ende zu gehen. Ich weiß nicht, woran das liegt auf einer offensiven Seite. Ich weiß nicht, ob wir in den Offenses zu predictable geworden sind. Eine große Diskussion ist ja auch, dass die jungen Quarterbacks nicht mehr dieselben Management-Skill haben, den ältere Quarterbacks haben. Du hattest die Szenen, Philip Rivers, 44-jähriger Quarterback, kommt zurück von der Couch, spielt seine ersten Spiele und macht an der Line of Scrimmage Audibles und Checks und alertet Sachen und verändert Dinge. Und diese Clips sind im Internet gelandet und Leute reden auf einmal von so, hä, warum haben wir das jetzt seit 5 Jahren niemand sowas machen sehen? Weißt du, ich meine, genau. Woran liegt es, dass wir das heutzutage nicht mehr sehen von den jüngeren Quarterbacks? Ich glaube, das könnte eine große Rolle spielen, dass eben die Offenses und Sachen eben simpler machen für Quarterbacks heutzutage, gerade für die jüngeren Quarterbacks. Und dass Defenses da eben dann deswegen mehr punkten können. Ich glaube aber auch, dass die, wie Defense gespielt wird, mittlerweile so ausgeklügelt ist. Also du hast Disguise, du hast auf einer Seite die Defense, die ihre Looks verstecken kann, also die Looks verstecken kann, die Pressure aufbauen kann mit 4 oder 5 Leuten schon an der Line of Scrimmage. Mhm. Und dann auf der anderen Seite hast du einen jüngeren Quarterback mit einem easieren Play-System, wo und das muss ich einen Credit geben, habe ich auch im Internet einen Quarterback drüber reden gesehen. In der Zeit, wo du in der Liga warst und wo ich in der Liga angefangen habe, waren die Reads für die Quarterbacks aufgeteilt je nach Coverage. Also du hast einen Play Call, du hast einen Passspielzug. Rechts ist sein Post-Safety Beater, links ist sein Cover 2 oder Cover 4 Beater. Und er liest die Defense und je nachdem liest er nur noch eine Seite dann. Weißt du, ich meine? Er geht sofort, er weiß sofort, okay, wir haben Single High Safety, ich lese nur noch diese Seite automatic. Und die haben eben gemeint, dass dadurch, dass Defenses mittlerweile so gut in der Disguise sind, dass Offenses mehr zu straight-up Reads gehen. Also dass anstatt diese Seite gegen Single Safety, diese gegen Post Safety, liest der Quarterback 1, 2, 3, 4, 5, egal was die Verteidigung spielt. Und ich glaube, dass das zusammen mit einem verbesserten Pass Rush und sowas eben dazu führt, dass Verteidigungen eben mehr Interceptions machen, mehr Druck auf den Quarterback bringen, mehr Fehler entstehen. Und deswegen Defense wieder ein bisschen so dieser Goldstandard geworden ist in der Liga, bis wir in der Offense eine Antwort darauf finden.
Also du sagst sozusagen, dass Offenses schlechter sozusagen spielen oder es ist mehr komplex. Offenses sind mehr komplex geworden, daher passieren mehr Fehler und Defenses schauen besser aus?
Tatsächlich weniger komplex. Also es ist.
Aber du musst mehr komplex in dem Sinne, dass du mehr lesen musst, sagst du.
Es ist mehr zu lesen, aber es ist ein 1, 2, also du liest sozusagen, du fängst immer bei derselben Route an. Aha. Egal was die Verteidigung macht. Du gehst immer 1, 2, 3, 4, 5. Weißt du, ich meine? Okay. Wo davor du gesagt hast, okay, du analysierst die Defense und weißt dann automatisch, dass du sozusagen hier rüber gehst. Okay. Ist es jetzt, weil du dem Quarterback vielleicht nicht mehr zutraust, diese Identifikation richtig zu machen. Ja, also du traust ihm nicht mehr zu, dass er erkennt, dass das Post-Safety, Split-Safety, Man ist, etc. Dass er, also du nimmst diesen Read sozusagen raus für ihn und lässt ihn einfach nur die Routen an sich lesen. Okay, ist der offen, ist der offen, ist der offen? Ich check den Ball hier runter. Wo er davor sozusagen eher analysieren musste, okay, die versuchen gerade mir eine Cover 1 zu verkaufen, aber spielen eigentlich Cover 2 oder sowas und dann sozusagen trotzdem seinen Read macht, ist sozusagen raus. Und er geht einfach nur in die Line of Scrimmage, er muss nur noch Set Hut sagen und dann gucken, wer offen ist. Ich glaube, das also diese Dynamik spielt eine Rolle. Und wenn ich eine Prediction wagen darf, dann würde ich sagen, die Antwort wird sein, dass wir komplexeres Run-Game wieder haben. Das muss jetzt nicht nur, also ich sage das jetzt nicht nur als Fullback, das heißt nicht, dass auf einmal jede Mannschaft wieder mit Fullback spielt, aber ich glaube, wir werden eben auch so Running Attacks wie von den Rams zum Beispiel sehen. Die Rams gehen 11 Personnel und bringen Motions rein mit ihren Wide Receivers, die bringen den in einer Jet Motion und lassen ihn dann durch C-Gap aber den Safety blocken und bringen den hier rüber, falten den Tight End zurück und sowas.
Ja. Weißt du, was interessant ist, ne? Hatte ich gestern gesehen, dass die Rams über 40% 13 Personnel spielen. Ja. Mit 3 Tight Ends, also auch viel in dem Running Game wahrscheinlich. Ne? Ich meine, die haben wahrscheinlich auch gute Pass-Catching Tight Ends, aber das fand ich einen ganz interessanten Stat.
Ja, das ist bei den Rams tatsächlich so ein bisschen so ein Ding, weswegen das, glaube ich, bei uns auch so angekommen ist, dass du gehst, ins 11 Personnel, um den Ball, so in leichtes Personnel eigentlich, um den Ball zu laufen, mhm, und kommst dann aber in ein schweres Personnel und tust auf einmal den Ball werfen.
Ja,
so,
ja, ja.
Dann, du kannst solche Spiele dann mit der Defense spielen und das sind eben solche Tools, die, glaube ich, Offenses entwickeln müssen, um gegen solche Defenses standhalten zu können.
Ja, ja, ja. Aber weißt du, was ich ganz ehrlich auch mir gut vorstellen kann? Dass Teams einfach zurückgehen zu, ja, da sind Defenses, versuchen uns auszutricksen mit Disguise und hier schauen sie Coverage und alles. Egal, ey, let's go, Smash Mouth Football. Alter, pack Fullback rein und run it down their throats, weißt du? So einfach wieder, weißt du? Dann, da kannst du nicht tricksen. Das ist einfach, wer ist härter, wer kann blocken? Let's go play, weißt du?
Ich glaube, dass dieses Format siehst du ein bisschen bei den Patriots,
ja,
wo du eben bestimmte Formationen hast und so und du weißt, was die jetzt machen werden, aber du kannst es halt nicht stoppen.
Bist du hart genug, weißt du, kannst du den Block annehmen, kannst du, wer auch immer der als Fullback kommt oder der Pulling Guard, kannst du ihn annehmen, kannst du ihn blocken, weißt du? Ja. Und da kommt es halt einfach drauf an, nicht mehr halt jemanden auszutricksen, da kommt es halt wirklich drauf an, so, hey, wer ist härter von uns beiden?
Ja. Bisschen das Format, was unsere Defense ja auch spielt.
Alter, genau. Das, wir versuchen niemanden auszutricksen, Alter. Das ist one-on-one, Alter. Mano y mano, sagt man, nennt man das, weißt du? Ja, finde ich geil. Du weißt, ich war letzte Woche schon halt, Mann, darüber. Oder wann auch immer du mir das erzählt hast. Ich so, let's go, Alter. Wir disguisen nicht. Wir line up. Du weißt, es ist Cover 2. Du weißt, es ist Cover 3. Quarters, was auch immer wir spielen. Du weißt ganz genau. Du weißt, wo deine Lücken sein werden. Try it. Try us. Yeah. Try me, boy, come on. zu geil, weil ich liebe Football. Okay, was hatten wir noch? Ich glaube, das war's schon. Lass mal ganz kurz über den Pro Bowl reden. Weil, wenn du dir das Ding anguckst, wo sind denn die, wo ist denn das Roster? Lass mir das ganz kurz aufmachen. Hast du es vor dir liegen?
Pro Bowl Roster, ne, ich kann es aufmachen.
Ja, hier habe ich es. Lass uns kurz mit der NFC anfangen. Okay, wir haben altbekannte Gesichter. Wir haben Aiden Hutchinson, Micah Parsons, DeMarcus Lawrence, the end von Seahawks, alter Teamkollege.
Mhm.
Krass, das war eine Überraschung für mich. Er hat sehr verdient. Er hat tatsächlich richtig geballt mit denen. Aber ja, im Allgemeinen denke ich, war viel zu erwarten. Du hast Quinn Williams, Brian Burns, was ich nicht auf dem Schirm hatte. Hattest du mit ihm gespielt, Brian Burns von mit den Giants?
Ja. Okay, das ist diese Spider-Man-Celebration.
Genau. Hatte ich auch nicht auf dem Schirm. Linebacker finde ich halt immer für mich interessant. Jack Campbell, erstes Mal gemacht von den Lions. Hat ein krasses Jahr. Hat natürlich auch davon benefited, dass mein Boy raus war. Fred Warner war natürlich verletzt, dann musste jemand anders dafür absteppen und er hat sein Ding gemacht. Zach Brown von Eagles, richtig, richtig krasser Spieler, der auch in die Liga gekommen ist als Special Teamer, 3-4 Jahre Co-Special Teamer, die letzten 2 Jahre richtig geballt, aufgedreht hat.
Ja.
Was für mich ein bisschen surprising ist, du hast die Antoine Winfield, du hast Buda Baker, Safety, altbekannte Gesichter. Cooper DeJean, Digga.
Mhm.
Was hältst du von dem? Weil der ja auf einer Position spielt, wo, wenn man wie er aussieht, normalerweise, man muss so sagen, nicht spielt, würde ich sagen, weißt du? Also, aber boah, hast du gegen ihn schon mal gespielt oder was ist deine Meinung von ihm?
Ich glaube, ich habe gegen ihn noch nicht gespielt selber. Ich weiß nicht, war das jetzt eher, die Eagles haben noch zwei so weiße DBs.
Die haben, er Blankenship ist auf Safety und dann die Coupe ist, ich weiß nicht, ob er überhaupt Outside Corner spielt oder ob er nur Nickel spielt. Weiß ich nicht, aber
beide Boys, Mann, einfällt,
aber die haben ja ihr Shirt gehabt letztes Jahr, Caucasian Boys oder irgend sowas, ne?
Also ich hab mit einem von den beiden trainiert, diese Offseason.
Okay.
Es ist jetzt peinlich, dass ich mir nicht irgendwie gemerkt habe, welcher von den beiden es jetzt war, aber einer von den beiden Jungs ist auch in Nashville, wohnt da und trainiert auch bei J-Hold. Also korrekter Typ, ich denke, machen stabilen Ding. Meine Take wäre eher allgemein über diesen Pro Bowl. Der Pro Bowl ist cool, ist eine Riesenehre, da ausgezeichnet zu werden.
Ja.
Du musst aber fairerweise mit dazu sagen, dass der Pro Bowl so ein Ding ist, der viel, viel, viel mit deiner Teamleistung zusammenhängt. Wenn du auf einer Mannschaft bist, die gerade am Gewinnen ist oder Bei uns zum Beispiel, wenn unsere Defense ist am Ballen, wir sind am Gewinnen, ein Großteil von unserer Defense ist für den Pro Bowl nominiert. In der Offense, glaube ich, nur Nico Collins, will ich sagen. Ich weiß gar nicht, ob CJ überhaupt die Nomination bekommen hat.
Ja, ja.
Wo natürlich wir als Spieler wissen, okay, in so eine gemeinsame Leistung fließen natürlich mehr einzelne Leute ein. Oder du weißt zum Beispiel, hey, auch diese Mannschaft hat jetzt vielleicht keinen krassen Rekord. Da ist jemand, der kriegt jetzt nicht so viel Spotlight von den nationalen Medien, aber der ist ein sehr, 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 sehr guter Spieler.
Yeah.
Kriegt aber keine Pro Bowl Nomination, weil nicht genügend Tamtam gemacht wird, die Fanbase nicht aktiviert genug ist, um abzustimmen dafür.
Yeah.
Das heißt, den Pro Bowl finde ich immer, den musst du mit so ein bisschen Grain of Salt nehmen. Ich glaube, in der Offense, von zum Beispiel von den Ravens, glaube ich, wie heißt der? Zay Flowers
fand ich auch, das fand ich ein bisschen surprising.
Dass der hat zum Beispiel eine Pro Bowl Nomination bekommen, glaube ich, obwohl seine Nummern, glaube ich, noch nicht mal seine besten Nummern sind eigentlich dieses Jahr. Und das ist halt dieser bisschen so dieser Popularity Contest. Und dazu ist auch, wenn du es mal da reingepackt hast, ist es für dich sehr wahrscheinlich, dass du den nächsten Pro Bowl auch irgendwie wieder schaffst, weil also du George Kittle oder solche Jungs, die sind dann so, du wirst ein nationales Gesicht, du hast dieses Spotlight einmal, du kannst diese Fanbase jedes Jahr für dich aktivieren. Es wird zum Beispiel, glaube ich, auf der NFC-Seite nie einen anderen Fullback im Pro Bowl geben, außer Kyle Juszczyk. Weil er nicht, dass es auch irgendwie jemand anderes verdient hat, aber der
macht sein Ding. Zehn hintereinander. 10 in Folge, Digga. Crazy, Mann. aber ja, nein, absolut, mal zu deinem Punkt. Digga, Travis Kelce wurde in den Pro Bowl berufen, Alter. Yeah, willst du mich verarschen?
That's what I'm saying,
Alter, ich habe nichts außer Respekt für ihn, aber er hat dieses Jahr überhaupt nichts abgeliefert, weißt du?
Exactly.
Und da ist einfach das Argument wieder, ja, es ist ein Popularity Contest, weißt du? Du musst auch von unserer von einem Spielerperspektive sehen. Du als Spieler votest dafür. Ich glaube, es ist halb Fan-Votes, halb Spieler.
Und Drittel Spieler,
Drittel
Fanvote.
Okay, genau. Also und als Spieler, du kriegst da hier dein Ding zugeworfen. Bei uns war das immer auf dem iPad, so hier, mach mal kurz dein Pro Bowl Vote. Und du als Spieler, das ist nach dem Practice und du willst nach Hause oder willst dein Ding machen, hast keinen Bock. Und du wählst einfach Spieler aus, die du halt kennst vom Namen her, weißt du? Du steckst da nicht wirklich so viele Gedanken rein, muss man ganz ehrlich sagen, Alter. Leute sagen, okay, hey, da ist Travis Kelce, ja, kenne ich, der macht sein Ding, keine Ahnung. Du weißt als individueller Spieler auch nicht, was deren Stats sind fürs Jahr, weil du natürlich in deiner eigenen Saison bist, weißt du, du bist focused auf dich selber und dann wählst du halt irgendwelche Spieler, weißt. Und daher ist es halt sehr darauf bezogen, wie bekannt du bist, weißt du, und wie popular du bist. Aber ganz kurz dazu, was eine Überraschung für mich war, Mann. Und Alter, my boy Azeez Ashaya, Mann, Alter, von Texans, first Pro Bowl. wie crazy, weil er ist, ich meine, er ist jetzt nicht ein super bekanntes Gesicht in der NFL. Ich weiß auch gar nicht, wie krass er geballt hat. Ich weiß seine Stats gar nicht. Ich weiß natürlich, was er fürs Team bedeutet, von Emotionen her, von dem Leader, den er ist. Aber wie krass war das, Mann? Wie war da im Team intern, war da ein bisschen was?
Ja, also wir haben die Pro Bowl Candidates und die Alternates im Team-Meeting announced und sowas. Coach Mike Ryans hat den Jungs allen gratuliert. Und die Jungs haben es auch alle verdient. Aber das ist eben genau dieser Effekt, Mann. Als Defense, die Jungs haben halt als Defense geballt. Und wenn du am Ballen bist, das ist immer das Beste, was du machen kannst. Wenn du am Gewinnen bist, das hilft allen Leuten im Gebäude, Mann. Du hattest, glaube ich, drei Jungs, die Alternates geworden sind. Ich will sagen, Petrie.
Okay, der hat es eigentlich auch verdient.
Ja, Kalen Bullock, genauso. Hat es genauso verdient. Und Lassiter, glaube ich.
Auch krasser Spieler, Mann.
Ja. Weißt du, mal so, es ist basierend auf der Leistung. Ich glaube, Azeez hat den Nord bekommen, weil er der natürlich der Leader dieser Defense ist. Er ist die Präsenz nach außen, auch die Präsenz zur Fanbase. Und hat sich auch gut oder schlecht einen Name gemacht in dieser Liga, der hat letztes Jahr diesen Nationalskandal und sowas, wo die ihn canceln wollten, weil er irgendwie den Quarterback zu hart gehittet hat und dies, das. Und das spielt alles damit rein. Deswegen, für mich ist der Pro Bowl nicht nur eben eine Auszeichnung für deine, oder weniger eine Auszeichnung nur von deiner spielerischen Leistung, sondern von deiner Leistung als Profi. Wie gut bist du darin, NFL-Profi zu sein? Nicht nur auf dem Feld, sondern auch die Medienarbeit drumherum. Wie repräsentierst du deine Brand? Wie interagierst du mit den Fans? Was machst du in der Community? Dafür ist der Pro Bowl. Die rein spielerische Seite ist die All-Pro-Nomination von, sagen wir, der NFLPA oder diesen anderen Associations, die dir den All-Pro-Status geben. Das ist wirklich nur, was machst du auf dem Feld?
Genau, genau. Ja, aber zu dem Punkt, ne? Weil du musst ja überlegen, dass so wie das abläuft, ist, da ist eine krasse Defense, Number One Defense in der Liga. Und dann die ganzen Medienleute natürlich, alle Leute schauen auf dieses Team so, Alter, warum sind denn die so gut? Was ist denn da? Und dann schaust du dir das Roster an, so, oh shit, und dann schaust du dir die Stats an, so, okay, der ist am Ballen. Und natürlich kriegst du dadurch Aufmerksamkeit, ne, und kriegst dadurch, was weiß ich, viele Pro-Baller, die im Team haben. Aber ja, ich meine, wenn dein Team anfängt zu ballen, dann suchen Leute natürlich so, hey, was ist der Grund, warum dieses Team so gut ist?
Ja,
und dadurch kriegst du natürlich diese individuellen Auszeichnungen. Aber ganz kurz, Snubs-mäßig, hast du irgendjemanden, wo du denkst, hey, der hat es auf jeden Fall verdient, aber war nicht mit dabei?
Nicht front of the mind. Ich kann mal, hast du irgendwelche gesehen?
Ich habe Stats-mäßig gesehen, dass anscheinend Goff hat eine krasse Saison gespielt. Jared Goff ist nicht mit dabei, ich glaube, Alternate geworden. Ich glaube, Dak hat über ihn das Ding gemacht. Was fand ich noch? Ich glaube, Petrie war einer von, wo ich gesagt hätte, der hätte es verdient.
Ja.
Aber
der Leute sagen zum Beispiel bei uns, also Danielle Hunter, der andere.
Ja, genau, genau, war auch einer von meinen, ja, fand ich auch cool.
Dem hättest du es geben können und Baker Mayfield vielleicht noch, aber...
Klar. Ja, aber das Ding ist, wie gesagt, du musst den Pro Bowl nehmen für was er ist. Ist trotzdem cool, diese Auszeichnung zu bekommen, aber was wirklich zählt, in meiner Meinung nach, ist der Pro Bowl. Weil das wirklich Leute wählen, die Ahnung haben vom Football, die wissen, da geht es nicht um Popularity, da geht es wirklich um deine Leistung.
Du meinst den All-Pro?
Ja, All-Pro, sorry. Ja, yeah, genau, diesen All-Pro. Genau. Den All-Pro. Und da wirst du eben in dieses Team berufen, dass wirklich das... Da geht es um deine Leistung. Und das ist, wenn du All-Pro bist, dann weißt du, hey, das ist the real deal.
Dope,
sweet.
Dope, dope.
Sweet. Alright. Nächste Debatte, Mann. Hey. Coach of the Year. Finde ich eine sehr, sehr interessante Debatte, Mann. Wir haben natürlich neben dem Pro Bowl und den ganzen Auszeichnungen für Spieler, haben wir auch Auszeichnungen für die Coaches. Und dieses Jahr sind da einige mit in der Debatte dabei. Da will ich auf jeden Fall dein Take hören. Was sehr überraschend ist, wir haben drei Rookie-Coaches, Rookie-Head-Coaches, die da mit oben sind. Jetzt nach, ich glaube, nach diesem letzten Spieltag ist tatsächlich an der Spitze, Number One, von den Odds her, dass er das gewinnt, ist Kyle Shanahan. Der natürlich, wir haben drüber geredet, die ganzen Verletzungen, alles, die Adversity, die Niners durchgemacht haben und ist bis ganz oben mit dabei. Dann haben wir Liam Cohen, den absolut crazy Turnaround mit den Jacksonville Jaguars gemacht hat. Die haben letztes Jahr 4 Spiele gewonnen.
Ja.
4 Spiele, die waren 4-, was ist das? 4-13. Dieses Jahr sind sie 12-5. 12-5, also crazy 12, Turnaround.
12-4.
Oh, 12-4, schau mal an, Alter. Mike Rabel, natürlich die komplett Resurrection von den Patriots. Und dann Ben Johnson in Chicago, der auch einen absolut krassen Job macht. Jetzt meine Frage. 3 Rookie-Headcoaches, wir haben einen Veteranen-Headcoach. Wer glaubst du, hat da ein bisschen so die Upper Hand, das Ding zu gewinnen? Weil glaubst du, die Rookie-Headcoaches, da waren nicht viele Erwartungen da, dass die wahrscheinlich eher die Hand oben haben? Oder hast du den alten Veteranen, der das über Jahre schon gemacht hat, der sogar schon mal Coach of the Year gewonnen hat? Wem gibst du da den Nod?
Also ich würde tatsächlich den Nod geben an den Jaguars-Coach Liam Cohen, nur weil ich gegen die Jaguars selber dieses Jahr gespielt habe. Ich habe gegen die Jaguars auch in Jahren zuvor mal gespielt und über Familie, meine US-Family kommt aus Jacksonville, war ich den Jaguars schon, bevor ich selber in den USA gelebt habe, immer ein bisschen verbunden. Und ich sag dir ehrlich, die waren, glaube ich, noch nie so gut wie jetzt. Also top to bottom von Offense, Defense, Special Teams. Ja. Die Jungs haben ein anderes Feuer in sich, das du bei denen nicht so gespürt hast in Jahren davor. Und es gab auch dieses Jahr nicht so diese Situation, wo die so ein typisches Jaguars-Ding gemacht haben, dass sie irgendwie ein Spiel weggegeben haben wegen irgendwelchen Special-Teams-Fehlern oder sowas. Die haben einiges an Adversity mitgenommen, haben in großen Momenten abgeliefert und Siege rausgekämpft. Und ich finde das sehr, sehr impressive. Eine Organisation auch wie die Jaguars, die keine lange History hat, dass sie irgendwie Champions sind oder sowas. Ja, das wäre für mich der Unterschied zu zum Beispiel den Bears. Die Bears sind so ein Traditionsteam, gibt's seit Jahren. Genauso mit Mike Vrabel und den Patriots. Die Patriots sind eine sehr, sehr gute Organisation. Also auf der Seite alles um Football drumherum. Die wissen, wie man es macht und wie man Roster baut und wie man mit Leuten umgeht. Das sind alles die Infrastruktur, die in Jacksonville nicht gegeben ist. Und deswegen wäre für mich der Jacksonville Turnaround eigentlich so das most impressive Coaching-Leistung dieses Jahr.
Ja.
Kyle Shanahan, 49ers, natürlich auch cool, was die dieses Jahr abgeliefert haben, aber ich finde, das ist sein Job. Ja? Du bist der Head Coach, du musst damit umgehen, was passiert. ich kann dir dafür keinen Credit geben, dass du deinen Job machst.
Oh mein Gott, Alter. Du laberst doch, Alter, das ist crazy. Aber ey, guter Punkt. Es ist, Alter, crazy Turnaround. Ganz ehrlich, alle vier von den Jungs haben es verdient, wo ich sage, krasse Leistung, was die Teams erreicht haben. Alter, Shanahan, keine Frage, Mann. Alter, dasselbe Team, das ein besseres Team, ist letztes Jahr 6-11 gegangen. Dasselbe Team, verstehst du? Brock Purdy war das ganze Jahr healthy. Die ganzen Defense Starters waren alle, es ist genau dasselbe Team. Außer, dass es letztes Jahr gesund war. Mit demselben Team gehst du an den Start dieses Jahr, alles Starter raus, alles verletzt, boom. Und Alter, hast eine Chance, die NFC zu gewinnen? First Round Bye? Alter, und wahrscheinlich gehst du all the way to, Alter, wenn du das Team tief in die Playoffs nimmst, das ist einer der krassesten Coaching-Jobs, die ich jemals in meinem Leben gesehen habe. Ich sag's dir, wie es ist, Mann. Ich schau mir ich studiere die Niners, Mann. Das ist mein Team, mein Alter. Crazy, Mann. Shanahan is the man. Ganz ehrlich, und wir reden oftmals über Talent versus Coaching und was ist da wirklich der Unterschied. Und ich glaube, er hat so eine krasse Ability, die Spieler genau in die Situation zu packen, wo sie erfolgreich sein können. Weißt du?
Was sagst du zu Shanahan-Kritikern? Das heißt, Grund, warum ich das frage, ich habe gestern, während Atlanta gespielt hat und es kurz so aussah, wie wenn Atlanta das Spiel doch noch verliert, waren in meinen Group-Chats, wo viele Falcons-Fans drin sind, die Diskussion eben groß. Und irgendwie sind wir dann darauf gekommen, dass Shanahan die großen Spiele nicht gewinnen kann. Mhm. Leute sagen das, weil er war der OC, als die Falcons gegen die Patriots im Super Bowl verloren haben, nachdem sie mit irgendwie 24 Punkten vorne lagen. Er war ja Head Coach mit dir, als ihr euren Run hattet im Super Bowl, wo ihr auch, glaube ich, mit 10 Punkten irgendwie vorne lag zu einer bestimmten Zeit. Was sagst du zu den Kritikern, die sagen so, okay, er kann zwar gut coachen, aber er weiß nicht, wie man das große Ding gewinnt.
Ja, ich meine, natürlich ist was dran. Das Resümee spricht für sich selber. Natürlich hat er in diesen großen Momenten bis jetzt noch nicht abliefern können. Aber ich glaube, es lag vielleicht ein bisschen dran, dass da wird ein bisschen zu konservativ gespielt. Muss ich ganz ehrlich sagen, dann wird auf jeden Fall auf einmal viel aufs Run-Game gesetzt. Du spielst nicht mehr aggressiv den Schuh runter, der dich zu dem Punkt gebracht hat. Und ich glaube, das ist ein bisschen das Problem gewesen in dieser Situation. Aber ich hoffe, dass er davon lernen kann. Ich denke, man sieht es einfach über seine Karriere hinweg, dass wir oftmals, was uns geschlagen hat, als ich noch mit dem Team war, dass du bist sehr gut und dann ist Jahr drauf viele Verletzungen nicht so gut. Dieses Jahr sehr viele Verletzungen, aber du hast dich verbessert in dem Sinne, okay, wie gehe ich mit diesen Verletzungen um, weißt du? Er war in diesen Situationen, wo er eben Super Bowl ein paar Mal jetzt verloren hat, obwohl wir mit einem Lead gespielt haben. Wie gehe ich mit dieser Situation um, wenn ich nochmal in dieser Situation bin? Und ich glaube, Shanahan ist einer, der aus solchen Situationen lernt und verbessert sich dadurch.
Das fand ich spannend, was du gerade gesagt hast. Du hast gesagt, also als ihr da im Super Bowl wart, da wurde dann zu viel auf das Run-Game gesetzt und zu konservativ gespielt. Weil das war ein bisschen die Kritik, die Leute in Atlanta hatten von ihrer Super Bowl Experience, dass eben nicht genügend der Ball gelaufen wurde, als sie die Führung hatten. Oder wurde, also die, okay. Da war die Kritik sogar genau das Gegenteil. Also vielleicht hat er ein bisschen overcorrected in dem Moment und vielleicht hat er jetzt den Mittelweg gefunden, dass er sagt, okay, ich spiele einfach mein Spiel, wie auch immer und lass die Chips fallen, wie ich falle.
Ja, absolut. Ich glaube, egal was, du hast gemerkt in dieser Liga, du bist nie sicher. Bis die Double Zeros auf der Clock sind, ist das Game noch nicht vorbei und du musst einfach deinen Schuh weiterspielen. Und ich denke, da ist egal, was du für ein Lead hast, du spielst einfach deinen Gameplan weiter runter und dann siehst du, was passiert. Aber dass du da auf einmal, hey, wir sind mit einem großen Lead und dann fängst du an, irgendwie deinen Gameplan zu ändern, das hilft keinem. Also, das ist letzte Nacht, Alter, die Rams waren 21 Punkte hinten. Bevor wir es wussten, Alter, war es 24-24. Weißt du, diese Liga ist crazy. Wenn du nicht weiterhin dein Ding runterfährst, dann kann so ein Lead so schnell weg sein. Und ja, ich glaube, wir werden sehen. Aber ich glaube auf jeden Fall, Shanahan hoffentlich hat seine Lektion gelernt. Und wir machen einen Big Playoff Run, Alter.
Was ich eine coole Quote fand von ihm, war, dass er gesagt hat, hey, du spielst nicht jedes Jahr um Super Bowl. So, er hat es irgendwie so seinen Jungs gesagt, dass er gemeint hat, hey, du musst damit umgehen können, dass es nicht jedes Jahr für diesen ganz großen Run reicht, wegen Verletzungen, wegen was auch immer dazwischen kommt, und kannst dich davon nicht discouragen lassen und kaputt machen lassen. So, du manchmal hast du das richtige Team, aber die Verletzungen kommen euch in die Quere und kicken euch auf Course und du musst damit umgehen können und reloaden können, dass du nächstes Jahr wieder angreifen kannst und nicht so zu sagen, das Ganze dich zweimal schlagen lässt. Also das fand ich eine gute Perspektive von ihm.
Ja, auf jeden Fall. Was ich gerne machen würde, ist, lass mal Week 18 Preview machen, weil wir haben Week 18 paar krasse Matchups, die sehr, sehr wichtig sind. Wir haben einmal...
Letzte Woche, Mann, muss man dazu sagen. Letzte Woche, keine Ahnung, wie die NFL so schnell vorbeigegangen ist. Ja, die Jungs, die aus den Playoffs raus sind, die Flüge nach Cancun sind gebucht. Für uns Privilegierte, für die der Football weitergeht, Mann. Für uns geht's jetzt erst richtig los, aber Woche 18, Mann. Bro, lass
wieder hin. Ja, aber Woche 18, genau, Alter. Letzte Woche der Regular Season und wir haben echt ein paar richtig wichtige Games. Wir haben in der NFC West Matchup Niners gegen Seahawks für den Number One Seed in der NFC. Das heißt, wer auch immer das Spiel gewinnt, hat First Round Bye, gewinnt die NFC. Das heißt, wenn du die NFC gewinnst, dann gehen die Playoffs durch dich. Du hast Heimrecht durch die Playoffs hinweg, was natürlich ein Big-Time-Deal ist. Wir haben das Game, dann gleichzeitig, wir haben Steelers gegen Steelers gegen Ravens.
Ja.
Für die AFC North, Alter. Das ist ein NFC North Championship. Wer auch immer das Game gewinnt, gewinnt die NFC North. Das andere Team, boom, raus aus den Playoffs, geht nach Hause. Alter, ich finde es so geil, dass wir Woche 18 so Big-Time-Games haben mit so Big-Time-Implications. Und gleichzeitig in der NFC South, das ist crazy, habe ich gerade eben gelesen. Wir haben die Bucks, die Panthers und die Falcons. Falcons haben letzte Nacht gewonnen. Das heißt, wir haben in Woche 18 spielen die Bucks gegen die Panthers. Panthers gewinnen, die gewinnen die Division, sind in den Playoffs. Hier ist es crazy. Wenn die Bucks gewinnen und
Falcons verlieren.
Und die Falcons gewinnen.
Gewinnen.
Okay. Wenn die Falcons gewinnen, dann gewinnen die Panthers trotzdem. Dann haben wir einen Three-Way Tie in 8 und 9. Und dann gewinnen die Panthers, obwohl die verloren haben, gewinnen trotzdem die Division. Es ist so crazy, Mann, mathematisch, weil alle haben denselben Record, aber da zählt dann irgendwie der In-Division oder Overall Record, was auch immer. Aber wie crazy ist es? Die Panthers können das Ding verlieren, aber wenn die Falcons gewinnen, dann gewinnen die trotzdem. Aber wenn die Bucks gewinnen, Falcons gewinnen, dann sind die Bucks drin.
What the fuck?
Crazy, Mann, Alter. Ich sag's, die Woche 18 wird wild, Mann. Aber ich will da natürlich deine Predictions hören, Mann. Niners Seahawks, immer ein tightes Ding, krasses Rivalry-Game. Das Ganze ist at Levi's Stadium in Santa Clara. Weißt du, ganz was krass ist dazu? Wenn die Niners das Ding gewinnen, der Number One Seed wären, dann könnten die, dann hosten die natürlich Playoff-Games. Die würden dann die Divisional Round zu Hause spielen. Wenn sie das gewinnen, NFC Championship zu Hause spielen und den Super Bowl zu Hause spielen. Ja. Yeah. Crazy,
okay.
Mann.
Also, okay, das ist natürlich viel, 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 viel on the line für die 49ers. Ja. Ich muss tatsächlich aber, boah, ich will jetzt nicht den Kontroversen machen, aber ich glaube, ich gehe mit den Seahawks, Bro.
Ja.
Die Seahawks sind schon eine richtig, richtig gute Mannschaft. Und ja. Der Head Coach, Digga, das ist ein abgebrühter Typ.
Der ist echt abgebrüht, Mann.
Der kennt nichts, Mann. Und ich glaube tatsächlich, dass das für die so ein bisschen, glaube ich, der Moment wird, wo die ja nochmal einen Schritt nach vorne machen. Weil die Seahawks waren sehr gut dieses ganze Jahr, Mann. Aber ich glaube, die kriegen noch nicht genügend Credit für was sie eigentlich gemacht haben dieses Jahr. Und also du hast gesehen, zum Beispiel, wir haben überhaupt nicht geredet in diesen ganzen Coach of the Year und sowas, Conversations.
Klar,
das heißt, ich könnte mir vorstellen, dass die Seahawks da nochmal auf die Kacke treten und das Ding gewinnen.
Ja, ich meine, du musst natürlich Sam Darnold Pro Bowl gemacht, Back-to-Back 13 Win-Seasons. Letztes Jahr mit den Vikings, dieses Jahr mit den Seahawks. Ich glaube, er ist auch ein bisschen underrated, yeah. Mann. Sam Darnold ist ein krasser Spieler. Natürlich, Seahawks Defense dreht auf. Wird auf jeden Fall ein toughes Matchup, Mann, für die Niners. Historically, die spielen, das ist immer ein tightes Matchup. Es wird immer eng, das ist immer eine knappe Geschichte. Natürlich, ihr wisst, ich root natürlich für meine Niners, aber ich denke, das wird ein toughes Ding. Es wird auf jeden Fall ein enges, aber ein krasses Game, Mann. Das wird riesen Implications. Und ja, wir werden sehen, Mann, wir werden sehen. okay, aber ich finde, ganz ehrlich, das finde ich auch richtig geil. AFC North, Mann, Alter. Sheesh.
Steelers
Ravens, Mann.
Wen gehst du mit?
Ja, das kommt drauf an, Alter. Ich weiß nicht, ob Lamar zurück ist. Der war letztes Game raus mit einer Concussion. Wenn er zurück ist, ich glaube, dann gewinnen die Ravens das Ding. Was die Ravens letzte Woche gezeigt haben, die sind einfach zu ihrem Spiel zurückgegangen und haben einfach gesagt, Alter, wir haben einen der besten Running Backs in der Back. Hand ihm den Ball und lass ihn sein Ding machen. Derrick Henry ist für über 200 Yards gerannt, Alter. 4 Touchdowns. Alter, warum overcomplicated dieses Game? Brauchst du nicht, Alter. Wir haben einen krassen Berg. Gib ihm den Ball und lass ihn sein Ding machen. Und ich glaube, die Ravens holen sich das.
Okay. Das wäre das Ende dieser Aaron Rodgers Story, Bro. Ich weiß nicht.
Hey.
Ich weiß nicht, ob die NFL Scriptwriter dieses Kapitel so zumachen können, Bro.
ja, Mann.
Und ich würde es auch Tomlin einfach für die Hater gönnen, weil Tomlin, ja. Da werden gerade Stimmen laut, dass Leute sagen, ja, Tomlin sollte gefeuert werden. Das heißt, ich würde es den Steelers schon gönnen, wenn die das Ding gewinnen. Und es wäre einfach mal ein Shake-up, die Ravens nicht in den Playoffs zu haben, Digga. Ich glaube, das würde auch einiges auslösen, weil da eben auch diese ganzen Kritiker von Lamar Jackson und so weiter mittlerweile laut werden. Da kamen viele so unschöne Stories. Ich will die gar nicht wiederholen, weil ich nicht weiß, ob die alle so verified sind, aber da gab es ein paar Stories, wo irgendwelche Beatwriter, die nah an den Ravens dran sind, eben ein paar Stories rausgehauen haben darüber, wie Lamar sich anscheinend verhalten soll und wie das dem Team schaden würde und sowas.
Ja,
mal sehen. Also ich würde einen Steelers win, wäre, glaube ich, ganz cool.
Wäre cool, aber ja, glaube ich nicht dran. Aber wir werden sehen. was auch interessant ist, dass anscheinend Harbaugh ist vielleicht auch ein bisschen auf dem warmen Sitz, so weißt du, wenn die dieses Jahr nicht machen.
Diese ganze AFC North, sag ich, wenn du sie anschaust, die Bengals haben underperformed dieses Jahr, Alter, die Browns ist voll Katastrophe, aber gut, die haben jetzt gegen die Steelers gewonnen. Steelers, das ist dieses Aaron Rodgers Experiment. Weiß auch nicht.
Ah, das ist ein guter Punkt, Mann, ja. Da ist ein Argument, dass alle 4 Coaches eigentlich replaced werden könnten.
Ja.
Das ist echt so.
Okay. Hochmut kommt vor dem Fall, Mann. Vor dem Jahr noch die Mörderdivision und jetzt.
So ist es, Mann. So ist das die NFL für dich, Mann. Okay, NFC South ist das. Wie siehst du das Ding? Wie spielt sich das Ding aus mit den Falcons, Panthers und Bucks?
Ich glaube, die Panthers machen es. Ich glaube, die Panthers machen es gegen alle Widerstände, gegen alle Kritik. Die holen das Ding, Mann.
Ja, da muss ich tatsächlich zustimmen. Ich gönn's ja auch Bryce Young, Mann.
Ja.
Ich gönn's ihm, Mann. Nach dem, was er letztes Jahr durchgemacht hat, gebencht und dann wieder gestartet. Und seitdem er wieder startet, macht echt sein Ding. Der spielt guten Football dieses Jahr. Teilweise krass, sehr, sehr gut gespielt sogar. Ich glaube, ja, ich glaube, die würden es einfach, die würden es verdienen. Die würden es verdienen, einfach in den Playoffs zu spielen. Cool. Ganz kurz, was habe ich noch? Ich hatte noch irgendwas. Ne, das war's. Fragen hatte ich.
Fragen hast du, komm mal, lass die Fragen ringen.
Alrighty. Jetzt muss ich erstmal finden.
Oh, ich stretch mich so lange schon mal ein bisschen.
Ja, stretch mal. Schau mal, das ist immer alles. Ich muss das alles mal ein bisschen mehr organisieren. Schau, ich bin ja im falschen Ding drin. Das ist das Problem.
Falschen du bist Folder. In der falschen Woche.
In der falschen Woche, Alter. Abschlussfragen. Okay, hier sind wir doch. Passend zum Thema. Bist du jemand, der sich Neujahrsvorsätze setzt oder hältst du davon eher nichts?
Vorsätze reichen mir nicht mehr. Ich gehe das Ganze mittlerweile noch ich will das dieses Jahr ein bisschen professioneller angehen. Ich habe einen Produktivitätsplaner geschenkt bekommen von meinem Agent. Sehr gut. Genau, damit plane ich gerade mein erstes Quartal für nächstes Jahr. Und genau, die haben dann so ein bisschen so einen Prozess, wo du anfängst mit deiner Vision für wer und wo du sein willst in 3 Monaten. Und von der Vision gehst du dann auf die Partner ein, die du dafür brauchst. Und du gehst darauf ein, welche Ziele wirklich quantifiable mit dieser Vision einhergehen. Also um diese Person zu sein, die du sein willst in 3 Monaten, was musst du dafür erreichen und wie kannst du diese Ziele in kleine Schritte unterteilen und die dann angehen. Und genau, so stelle ich mir das Ganze vor und ich denke, dass ich damit auf einen sehr guten Plan kommen werde, meine Ziele in diesem ersten Quartal und dann über das gesamte Jahr zu erreichen.
Sehr gut. Sehr gut, sehr gut, sehr geil. Also du machst dir schon in dem Sinne Vorjahrssätze, aber du schreibst dir die auf und dann gehst du einfach,
genau.
Plan steht dahinter.
Ja, also weniger als Vorsätze. Ich will einfach wirklich eine gute Idee mal jetzt haben im Vorhinein, was ich nächstes Jahr erreichen will und wie das Ganze machbar ist, weil allein darüber nachzudenken, glaube ich, sehr hilfreich ist. Weißt du, ich meine, weil das hat mich jetzt mal so gebracht, okay, in verschiedenen Bereichen von meinem Leben mir zu überlegen, wo bin ich, wo will ich hin? Und was muss ich machen, um da hinzukommen, anstatt so einen groben Vorsatz in den Raum zu stellen, hey, ich will weniger Geld ausgeben oder sowas,
ich will mehr Geld sparen.
So genau zu sagen, so hey, nee, ich will Altersvorsorge klären, ich will hier das Business starten, dies, das und dann das Ganze in wirklich Schritte zu setzen.
Ja, genau, also die Action dahinter, du musst wirklich, hier ist mein Vorsatz, aber hier, wie erreiche ich das wirklich? Ja, finde ich sehr geil. Aber ich bin Fan von Vorsätzen, aber natürlich muss da auch irgendwie ein Plan dahinter stehen. Also viele Leute, was ist denn da? Ich glaube, die Statistik sagt, innerhalb von ein paar Wochen sind die schon wieder aus dem Fenster, so weißt du. Viele Leute nehmen sich da einiges vor, aber ziehen es nicht durch. Ich bin natürlich einer, der... Ich ziehe schon durch, so weißt du, wenn ich sage, ich mache was, dann wird auch gemacht, so weißt du. Was ich tatsächlich sehr gerne mache, ist, ich fange das Jahr gerne an mit einer Challenge. Ich habe auch, ich weiß nicht, ich habe vorhin ein Video gepostet, ich und Tay, meine Frau, wir fangen das Jahr normalerweise mit einer Challenge an. Also für den Monat Januar machen wir eine Fitness-Challenge oder die Diet-Challenge, wo wir sagen, was auch immer, weißt du, irgendwas, was uns ein bisschen aus unserer Comfort-Zone rausbringt. Und dich einfach ein bisschen, dich challenged, dadurch wächst du, dadurch wirst du besser. So fangen wir gerne das Jahr an. Also das ist, was wir machen. Und dann jeden Silvesterabend am 31. setzen wir uns alle hin mit einem Stapel Magazin und machen eine Vision Board Party.
Marc, jetzt wo du es gesagt hast, ich glaube, das mache ich auch, Digga.
So eine Vision ist Board cool, Party ist echt richtig. Also wir sind morgen alles geplant. Also dann hat jeder so ein riesen Plakat, haut da seine Visions rauf, deine Ziele, was du dir vorgestellt hast, was auch immer. Und dann präsentiert es das tatsächlich danach jeder so, weißt du?
Nein.
Und du präsentierst dann so, hey, hier, das ist mal 2026.
Übel dope, Mann.
Ja, und dann...
Übel dope, weil da hast du so, du stehst dann, du musst dann drauf stehen. Du kannst nicht nur so in deinem Kopf das Ziel haben, sondern wenn du deinen Kopf, wenn du diese Ziele laut sagst zu anderen Leuten, Digga, das gibt nochmal eine andere, andere Power dahinter.
Absolut, absolut. Und dann auch natürlich noch so ein bisschen mehr Accountability, weil andere Leute auch wissen, was du erreichen willst. Und dann können die mal dann fragen, so, hey, so, hey, was, wo stehst du bei diesen Zielen? Weißt du, arbeitest du wirklich drauf zu hin und alles? Und dann, ja, das Plakat kommt dann immer bei mir im, im Badezimmer an den Spiegel. Und das siehst du jeden Tag, weißt du, jeden Tag so ein Stichwort, so bam, oder den, oder das Bild, oder was auch immer es sein. Das hilft mir, ich habe jetzt 2025er Plakat an meinem Spiegel, weißt du, und jeden Tag siehst du so ein paar Wörter, die dich daran erinnern, so, okay, was war dein Ziel für dieses Jahr,
okay, und das finde ich immer ganz cool. Da musst du jetzt aber auch zugeben, wie lief dein 2025? Wenn du, wenn du comparest mit der Vision zu was gelaufen ist, klar, es kommen immer auch es kommen immer Sachen dazwischen, die man nicht mehr gesehen
klar,
hat.
Aber klar.
All in all, wie lief's?
Nicht optimal, bin ich ganz ehrlich, Mann, weil also ihr wisst, ich mache Real Estate, ich mache einige so Business Ventures und der Real Estate Markt hier ist ein bisschen runtergegangen, was mir persönlich natürlich nicht geholfen hat. Aber trotzdem, ich denke, du musst für hohe Ziele schießen. So, du sagst, shoot for the stars, weißt du. Und wenn du dir keine hohen Ziele setzt, dann denkst du nicht hoch, dann denkst du nicht gut genug. Mhm. Und du träumst nicht krass genug. Und ob du diese erreicht oder nicht, aber oftmals ist einfach der Weg dorthin, weißt du. Und die Arbeit und was du reinsteckst, ist wirklich, was der Benefit ist dahinter. Also im Endeffekt 2025 war nicht wie erwartet, aber hey, 26, let's go.
Es ist funny, dass du das sagst, man, weil ich bin ja eher auf der Suche nach einem Haus. Das heißt, ich bin so im genau anderen Boot.
Du bist
ich
perfekt.
So,
perfekt. Das ist perfekte Zeit, Bruder.
Ich schau gerade, ich so, ja, die Preise gehen immer weiter runter. Yes. Das ist natürlich scheiße, wenn du das Ding verkaufen willst.
Shit. Ja, Mann. Okay, gut. Wo sind wir? Hast du dir für 2025 etwas vorgenommen, das dir wirklich geholfen hat und das du beibehalten willst? Also einen Vorjahressatz von 25, der dieses Jahr, der dir geholfen hat, der gut war?
Ich sag dir ehrlich, und ich weiß nicht, wie es bei dir war, als du noch aktiver Spieler warst. Ich finde, das ist für mich immer schwer, so wirklich das neue Jahr anzufangen, wenn das neue Jahr anfängt, weil deine Saison ja eigentlich noch weitergeht. Das heißt, für mich war es immer eher so das Ende der Saison, vielleicht oder der Super Bowl, so wo mein Neujahr wirklich war, wo sich Sachen verändert haben. Und für mich kam das dann dieses Jahr natürlich noch gleichzeitig mit Omari und Omaris Geburt und erstes Baby und sowas. Und damit einhergehend haben sich schon einige Sachen geändert. Es war nicht wirklich so geplant vielleicht von mir im Voraus, aber ich glaube tatsächlich, dass ich einige schlechte Angewohnheiten oder unproduktive Angewohnheiten von mir ein bisschen abgelegt habe und einen neuen Approach gefunden habe zu, wie ich meine Tage verbringe.
Nice.
Viel einfach so Sachen, Digga, Sachen, die in deinen Early 20ern cool sind, aber wenn du 30 bist, einfach nicht mehr ganz so cool sind. Von Zocken zu allen möglichen anderen Sachen, die du einfach irgendwann ablegst, weißt du, ich meine, das können wir später mal noch drüber reden, aber
ja, klar.
Das war für mich ein großer Schritt und das fängt so an, weißt du, du fängst sowas an, wo du sagst, hey, ich habe irgendwelche Habits, die ich loswerden will, also Angewohnheiten, Sachen, die wirklich zu deiner Routine einfach gehören, die du loswerden willst. Die erste Woche ist schwer, aber diese Woche wird zu 2 Wochen, wird zu einem Monat, wird zu 2 Monaten, 3 Monaten, 6 Monate, auf einmal denkst du gar nicht mehr drüber nach und dein Leben hat sich vielleicht nicht um 180 Grad, aber um 45 Grad oder 90 Grad verbessert, ohne dass du es merkst das ist wahrscheinlich, worauf ich am stolzesten bin dieses Jahr.
Sehr nice, sehr nice. Für mich, was ich mir vorgenommen hatte für dieses Jahr, war ein bisschen mehr lesen, ein bisschen mehr spirituell zu sein, spiritual, weißt du, das und ich setze mich tatsächlich jeden Morgen hin, normalerweise stehe ich um 5:30 auf und dann gehe ich ins Gym, am Morgen das schön Ruhe, alle noch am Schlafen und dann nehme ich so 10 Minuten und lese ein bisschen was, inspirational stuff und spiritual stuff und einfach so ein bisschen, bevor irgendeinem Handy, bevor Technologie nichts. Ich sitze da mit meinem Tee und trinke und lese einfach ein bisschen und viel und füttere mein Mind, weißt du? Und das war richtig gut, weißt du? Und das habe ich mir vorgenommen und das habe ich wirklich echt für einen Großteil übers Jahr hin durchgezogen. Und das ist auf jeden Fall was ich weiter machen will, was mir geholfen hat. Und ja, das ist voll gut.
Ich finde sowas ist übel stark, weil Leute reden immer darüber, okay, wie hast du was für eine Routine hast du oder was ist dein Glaube, Spiritualität und sowas, Bro. Mhm. 10, 15 Minuten in einem Buch was lesen morgens, in der Ruhe dir ein paar Gedanken machen dazu und sowas, das ist alles, was es braucht, Mann. Ich sitz ja auch morgens da, ich mache mir zwar keinen Tee, ich mache irgendwie eine Ovo Maltine manchmal, so in der Mikrowelle kurz. Nice. Und dann lese ich hier irgendwie meine Yoga-Bücher oder was es auch ist. Ja. Und an den Tagen und in den Wochen, wo ich das konsequent durchgezogen habe, da geht es mir immer besser. Mhm. Und ich hab wirklich neulich drüber nachgedacht, okay, woran liegt denn das? Und ich glaube tatsächlich, wir haben als Menschen so eine spirituelle Batterie in deiner Seele, in deinem Kopf, was auch immer das ist. Und die musst du aufladen. Das ist genauso wichtig wie alles andere, was du machst. So dein Essen, deine Recovery, dein Schlaf und sowas. Du hast so eine Purpose-Batterie, die du auch füttern musst. Und jeder muss da sein eigenes Ding dafür finden. Manche Leute, das ist die Kirche, Bibel, Koran, was auch immer das ist. Genau. Aber du musst was finden, was dich auflädt, damit du, damit du durch den Tag gehst mit wirklich einer vollen Batterie und dem richtigen so Mindset.
Love it, love it, love it, ja. Alright, nächste Frage ist zurück zum Football. Was ist heute schwerer zu finden? Ein echter Franchise-Quarterback oder ein wirklich guter Headcoach? Das ist eine gute Frage, Mann. Crazy, weil du musst überlegen, es gibt diese Quarterbacks, die ein Team, egal was, besser machen. Aber gleichzeitig gibt es diese Headcoaches, du siehst diese Young Quarterbacks, oder diese Headcoaches, von denen wir vorhin geredet haben, die einfach reinkommen und eine komplette Franchise umdrehen. Mit demselben Quarterback, der davor nicht so viel Erfolg hatte. Ja. Also was ist schwerer davon zu finden?
Ich würde sagen, schwerer zu finden ist, glaube ich, tatsächlich dieser fertige Franchise-Quarterback. Mhm. Ich glaube, einen fertigen Franchise-Quarterback zu finden, der eine Mannschaft umdrehen kann, egal was die Situation ist, der reinkommt, was ich meine, der das Ding in die Hand nimmt, der die Persönlichkeit und die Skills auf dem Feld combined. Ich glaube, so eine Person zu finden, ist extrem, extrem schwer. Ein Coach zu finden, ist sicher nicht leicht, aber ich denke, das ist machbar. Ich glaube, das ist gerade, was wir dieses Jahr gesehen haben, dass diese ganzen jungen Coaches Erfolg haben, zeigt es eigentlich, dass du so jemanden finden kannst. Wann war das letzte Mal, dass wir so einen Franchise-Quarterback out the box gesehen haben, der performt hat?
Ja, nee, aber ich überlege mir gerade das Beispiel Sam Darnold zum Beispiel. Für mich absoluter Franchise-Quarterback, was er die letzten 2 Jahre gemacht hat. Aber dann war er in einem Team mit den Jets, wo es überhaupt nicht lief, weißt du? Dann ist er für dich ein fertiger Franchise-Quarterback oder lag es doch an dem Coaching, wo er gelandet ist, dass funktioniert hat?
Ich glaube, er ist jetzt ein Franchise-Quarterback. Ich weiß nicht, ob er unbedingt einer war, als er in die Liga gekommen ist. Und deswegen meine ich, glaube ich, dass diesen Quarterback schon fertig zu finden extrem schwer ist. Jemand, der diese Responsibility und dieser Rolle so gerecht wird, von 0 auf 100, das ist, glaube ich,
sehr schwer. Ja, nee, glaube ich, bin ich, glaube ich, bei dir. Also es gibt diese paar Headcoaches, wo du sagst, hey, die sind so krass, egal wen du mir da gibst, an der Center, wir werden Erfolg haben. Weißt du, ich schmeiß da ein bisschen so Kyle Shanahan mit rein, Sean McVay vielleicht. Die haben gezeigt, dass sie mit verschiedenen Quarterbacks Erfolg haben können. Aber ja, ich glaube, es ist einfach, das ist schon heftiger oder schwerer zu finden, einen Quarterback zu finden, der einfach, egal wer der Coach ist, was auch immer, du kommst da rein und bist ready to roll. Ich glaube, ja, das ist schwerer zu finden.
Okay.
Cool. Alright, das haben wir schon. Okay, hier ein paar Fragen zum Podcast, um zu reflektieren. Was hat dieses Jahr am Podcast am meisten Spaß gemacht? Oder geh vielleicht auf eine Folge ein oder sowas oder was auch immer.
Ich meine, wir haben viel experimentiert dieses Jahr. Ich fand ein paar, so als wir diese Folgen mit Gästen gemacht haben, hat auf jeden Fall gebockt. Da waren ein paar spannende Leute dabei. Aber ansonsten einfach die Routine zu haben, mit Marc einmal die Woche irgendwie über Football zu reden, Ist einfach sehr cool, Mann. Ist einfach sehr cool, weil du hast, glaube ich, in deinem so normalen Leben, ich kann nicht mit Britney über Football diskutieren, wie ich mit Mark diskutieren kann. Und das einmal die Woche wirklich immer diesen Termin zu haben, ist, glaube ich,
sehr, Mann, sehr nice, Mann. Das ist so ein bisschen dieses Lockerroom-Talk, Mann, weißt du? Ja. Den du normalerweise, diesen Outlet hattest du nicht mehr so, weißt du, seitdem ich aus dem Football raus bin. Wo du halt einfach über, ja, du redest über Gott und die Welt, natürlich mal hauptsächlich Football, aber so ist auf jeden Fall sehr nice. aber wenn ich so übers Jahr reflektiere, so was so meine Favorite Episodes war, ich fand tatsächlich, wo ich das meiste weggenommen habe, Alter, Jonas Deichmann war crazy.
Ja, Mann. Ja.
War schon Langstrecken-Ultra, Races. Oh, da ist er. Special Guest am Start. Special Guest. Ihr seid so Twins, Mann, Alter. Er ist so cute, aber ihr seid absolut identical Twins, Mann. Das ist crazy. aber was fand ich noch gut? Leo Neugebauer fand ich eine krasse Episode, weil Leo ist ein krasser Typ, hat Spaß gemacht, aber halt auch einfach, was er erreicht hat. Ich weiß nicht, ob ihr seht, was er gerade für einen krassen Run ist. Der gewinnt gerade alles. Der gewinnt den deutschen Fernsehpreis, Sportler of the Year. Was hat der? ESPY hat er gewonnen oder was auch immer. Der gewinnt gerade alles. Also diese ganzen deutschen Preise.
Wo habe ich gesagt, dass sein Coach hier bei uns Strength Coach ist?
Also ja, sein privater Coach?
Ja, sein Coach, der war sein Track Strength and Conditioning Guy bei Texas davor. Und der macht immer noch sein ganzes Programming und sowas. Der ist einer von unseren Strength Coaches. Das heißt, wir haben hier keine Connection. Der sollte eigentlich auch beim Spiel vorbeikommen. Aber wie du sagst, der räumt ja gerade alles ab und sowas. Ist viel am Traveln und hat dann irgendwie nicht ganz hingehauen.
Ja, ja. Alrighty, lass es ganz abrunden. Vorsätze für den Podcast für 26. Was können wir besser machen? Wie siehst du das Ganze sich entwickeln?
Ja, Mann. Bro, ich glaube tatsächlich, was mein Fokus ist, einfach noch die Community-Seite zu verstärken. Also ich meine, wir haben einige technische Sachen, die wir immer versuchen zu verbessern. Ja, wir suchen die Audio-Qualität, Audio-Experience zu verbessern, visuelle Präsentation. Ich meine, wenn ihr euch zurückdenkt, wie der Podcast von einem Jahr aussah, da haben wir wirklich einen großen Schritt, glaube ich, nach vorne gemacht, Mann. Wir haben Logos, wir haben einen YouTube-Channel, wir haben sogar TikToks, obwohl wir beide Millennials sind, haben wir TikToks, die rausgehen und ihr schaut die auch sehr, sehr viel, Mann. Das freut mich echt sehr. Die ganzen Kanäle, YouTube, Instagram und sowas, ist alles gewachsen. Ich glaube, für mich wäre so der größte Teil einfach noch die Game Changers Community noch ein bisschen stärker einzubinden, also euch ein bisschen mehr Opportunities zu geben, wirklich mit uns zu reden, weil was dieses Podcast-Projekt für mich geil macht, ist so die Interaktion. Ja. Also die Fragen, die ihr reinschickt, die Kommentare, die ich sehe, Und darauf eingehen zu können, da versuche ich einfach noch die Wege zu finden, das Ganze zu verkürzen, dass ihr schneller von uns hört, mehr von uns hört und wir mehr einfach miteinander reden können.
Ja, ich denke, das bringt das Ganze auf den Punkt, Mann. Bigger and better fürs nächste Jahr.
Bigger and better,
immer,
baby.
Das ist immer das Ziel, Mann. Wir immer versuchen zu verbessern in allen Dingen. Für mich, ich denke, technisch gesehen, wir müssen vielleicht ein bisschen, alles ein bisschen smoother, ein bisschen keine Ahnung, Ablauf vielleicht, einfach ein bisschen mehr die Community einbinden, ich finde das ein guter Punkt, wovon die genau hören wollen und da vielleicht ein bisschen mehr drauf eingehen, aber im Großen und Ganzen sind wir immer noch am Anfang von diesem ganzen Projekt, weißt du, das ist alles erst der Startpunkt und wir haben auf jeden Fall vor, das Ding noch weit nach vorne zu bringen, also wir sind auf jeden Fall excited für 26 und das wird alles nur bigger and better.
Ja, Mann, wenn ihr schon seit Anfang dabei seid, dann sind es jetzt mittlerweile fast 2 Jahre jetzt zu mit dem Ding.
Ich weiß es gar nicht genau. Ich glaube, wir hatten im April, Mai oder was angefangen auf 24?
Ja. Also es geht auf jeden Fall daran zu, Mann. Also es ist wirklich, es ist viel passiert. Du hattest ein Baby, ich hatte ein Baby.
Ja, Mann.
Das Leben bewegt sich schnell, Mann. Aber
kann das sein? Yeah. Ich hatte Amara, während wir schon den Podcast hatten.
Aha.
Yeah, sie ist 1,5. Also das ist crazy.
Das kann ich mich noch erinnern. Es war eine von den früheren Folgen, glaube ich sogar.
Ja,
Mann. Aber wie gesagt, das Ding, wir machen dieses Projekt weiter. Wenn euch der Podcast was bedeutet, wenn es euch Spaß macht zuzuhören, dann freut es mich. Darum machen wir das Ganze, dass ihr Einblicke und Opinions ungefiltert bekommt von Spielern und Leuten, die wirklich in den Schuhen saßen, die wirklich im Lockerroom waren. Ähnlich wie immer mein Argument bei den Headcoaches, ist immer was anderes, wenn du einen Coach hast, der selber gespielt hat, wie wenn dir jemand von Football erzählt, der wirklich selber in dem Lockerroom saß. Da kommt einfach ein bisschen was anderes rüber. Ja, ich will nicht sagen, dass wir die schlausten Birnen im Laden sind, die hellsten Birnen im Laden. Ich will nicht sagen, dass wir alles wissen. Aber wir geben euch unsere ehrliche, ungefilterte Meinung von unserer Experience. Und ich hoffe, das macht euch Spaß, dabei zuzuhören. Ich wünsche euch einen guten Rutsch ins neue Jahr. Ich hoffe, ihr hattet super Weihnachten. Und wir hören uns 2026 zurück bei Game Changers. Bis dahin. Peace.